Gut, das waren jetzt so Konzepte. Ich möchte ein bisschen auf die Methoden noch eingehen. Eine der naheliegendsten Methoden ist natürlich, wenn man räumlich, also einen räumlichen Zusammenhang interessiert ist, dass man außergewöhnlichen Quartier, wie es so schön heißt, dass man erstellt irgendein möglichst wirklichkeitsgetreues Modell der Wirklichkeit. In den meisten Fällen ist das eine Karte. Und da kann man dann zum Beispiel verschiedene Aspekte, die man da erhoben hat, abbilden. Man kann heutzutage Gott sei Dank mit GIS so viele Attribute verwalten und dann zu jedem Attribut eine Karte machen oder kombinierte Karten machen. Das ist zum Beispiel so ein Kehrt, das Ihnen von einer klassischen gemischten Kulturlandschaft Acker Grönland, Viehzug und Ackerbau gemischt, so das klassische Störungsmuster zeigt. Wie gesagt, Störung ist wertfrei, es soll nichts anderes Ihnen zeigen, als es sich hier um eine Verteilungsmuster von Ökosystemen handelt, wo zum Beispiel einzelne Flächen durch regelmäßige laufende Störungen sind, sprich durch Umflügen, jedes Jahr wird der Boden umgelaufen. Und da gibt es dazwischen Flächen, die werden nicht so häufig umgebrochen, da wird einfach nur die Biomasse getrennt, also Grasland bewirtschaftet, betrieben, sei es durch Beweidung, sei es durch Mahl. Das ist ein viel milderes Störungsmuster. Und es gibt auch eine gewisse Kontrastwirkung in der Landschaft, vor allem was die Biodiversität betrifft. Also so etwas kartieren wir, so etwas messen wir auch. Wir können auch die räumlichen Zusammenhänge, die Flächenbilanz oder eben auch die Gestalt solcher unterschiedlichen Störungsklassen in der Landschaft messen und vielleicht auch bewerten. Also das Attribut, was zum Beispiel kartiert haben, ist die Störung. Also, wie ich schon gesagt habe, pflügen, ernten, beweiden. Als Index kann man zum Beispiel die räumliche Ausdehnung, die Connectivity, also diese Zusammenhang, die Vernetztheit dieser Flächen zum Beispiel nehmen. Wenn man etwa daran interessiert ist, ob sich Grünlandarten, also Wiesenarten, zum Beispiel Heuschrecken, wie gut sich die in der Landschaft vermehren können, ausbreiten können, dann ist die Connectivity sicherlich ein wichtiger Maß. Shape. Ich habe schon gesagt, wenn Sie diese Ackerflächen hier anschauen, die sind alle sehr geometrisch. Die Grünlandflächen sind das nicht mehr ganz so sehr. Also Shape, Gestalt, Merkmale verraten uns da auch schon ein bisschen etwas über die Intensität der Nutzung und der Störung. Ja, in dem Fall kann man dann so eine verbale oder von mir aus auch mathematisch formulierte Bewertung abgeben über diesen Landschaftsausschnitt, dass das eben zum Beispiel eine mittlere Störung ist. Gemisch erstarken und dass diese Störung räumlich sehr eng verzahnt ist, diese Störungsmuster. Ja, also Pattern and Process steht bei uns wirklich sehr zentral zur Debatte und wird zentral beforscht. Vielleicht dazu noch ein vertiefendes Beispiel aus Nordamerika, weil das sozusagen ein Raum ist, wo viele moderne Konzepte da entstanden sind, die wir auch in Europa durchaus Gültigkeit haben. Der Yellowstone Nationalpark, Sie wissen, das ist ein Nationalpark, wo auch natürliche Prozesse schon lange stattfinden können, wo auch das Management diese Prozesse zulässt, zum Beispiel Wildfires. Und Sie sehen, dass das Muster, das diese Feuer hinterlassen, weiß, weil zum Beispiel die Fläche, wo das Feuer erst vor kurzem drüber gegangen ist, und hier die strichierte und punktierte sind schon Sukzessionsflächen und das Schwarze ist dann der geschlossene Wald, der noch nicht niedergebrannt ist. Sie sehen, dass diese feuergeprägten Muster sehr unrissige, so amöboide Formen hier verursachen. Ja? Außerdem gibt es eben Transition Zones, es gibt Übergänge zwischen dem dunklen, geschlossenen Wald und der gebrannten Fläche, gibt es so Flächen, wo ein paar Bäume doch noch herumstehen. Also Transition Zones sind typisch und wichtig. In derselben Landschaft oder in derselben Region, der Naturraum, da gibt es aber außerhalb der Nationalparke ganz andere Muster zu bestaunen, nämlich jene Muster, die durch unsere übliche Art der Störung von waldlichen Systemen hervorgerufen wird. Wir tendieren dazu, als Menschen das schöne, reguläre Nutzungsmuster hineinzulegen. Also sehr geometrisch schaut die Landschaft aus und außerdem ist der Kontrast leicht im Extrem. Wir haben scharfe Grenzen, keine Übergangszonen. Und das befördert natürlich eine ganz spezielle Biodiversität und unterdrückt eine andere. Zum Beispiel alle Arten, die in Ökotonen wohnen, Trotzstadien angewiesen sind, die fehlen natürlich da. Also, was machen wir in der Rassepolitik? Wir beschreiben die Muster, wir messen sie und versuchen sie in Beziehung zu setzen mit ökologischen, aber auch sozioökonomischen, muss ich dazu schreiben, können, Prozessen. Changes habe ich auch schon genannt, als zentralen Begriff, der dritte Schlüsselbegriff. Das möchte ich mal ganz kurz streifen, weil ich glaube, dass Sie ja eine Umweltgeschichte hier haben. Gerade in der Umweltgeschichte ist es so, dass damit Landwirtschaftsökologie sehr enge Berührungspunkte gibt. Das liegt auch an den Quellen, die wir da gemeinsam verwenden. Da gibt es ja sehr viele kartografische Quellen, die wir gemeinsam auf Projekten entsprechend ausschlachten. In Österreich sind wir in der glücklichen Lage, eine ganze Serie von alten, auch Gott sei Dank zu georeferenzierenden Landkarten zu besitzen, Militärkarten und Katasterkarten. Also wir können da die Zeitreihen einmal herstellen, wir können die auch messen. Wir können uns auch zum Beispiel über die Transformationsprozesse von einem Zeitpunkt 57 bis heute, kann man diese Transformationsprozesse qualitativ und quantitativ sehr genau beschreiben. Das hat jemand einmal gesagt, der in einer Präsentation von dem Forschungsprojekt beigewohnt hat, dass das eine Wählerstromanalyse wäre. Ja, vielleicht. Die Farben müssen sich entsprechend vielleicht ändern. Aber was darstellen soll, ist einfach der Übergang einer Landnutzungskategorie, zum Beispiel Acker, in eine andere in diesem Zeitabschnitt. Also es gibt einfach so eine Transformation, die sozusagen innerhalb von Kategorien stattfindet. Das ändert sich sozusagen nicht nur die Bilanz, es ändert sich auch die Allokation, die räumliche Situation solcher Landnutzungsmuster. Und das ist auch sehr interessant. Dann kann man so die Landschaft als Ganzes betrachten und ihre Veränderungen versuchen, multimodal zu klassifizieren. Und dann kommt man, es gibt so etwas wie konservative Landschaften, die sich seit 300 Jahren nicht viel geändert haben, zumindest was über die Struktur betrifft. Und dann gibt es gerichtet dynamische, da gibt es Landschaften, die schlagen so komische Haken, entweder haben wir da einen Fehler gemacht oder ist es wirklich was dahinter. In dem Projekt, von dem ich da spreche, kann man das im Endeffekt leider nicht ganz herausfinden können. Aber klar ist, man kann solche Trendanalysen durchführen. Eine Sache noch, Landschaftsökologie ist definitiv ein Fachbereich, wo wir uns sehr klar sein müssen, was der geeignete Arbeitsmaßstab ist für eine bestimmte Fragestellung. Und es gibt nicht nur den richtigen Arbeitsmaßstab. Wir sind es gewohnt, mittlerweile einfach auf mehreren Skalenebenen gleichzeitig zu arbeiten, zumindest auf drei. Es gibt ein ökologisches Paradigma, das nennt man Hierarchy Theory, und das geht davon aus, dass ich zum Beispiel einen Prozess auf einer bestimmten Skalenebene nur dann wirklich verstehe, wenn ich die beiden benachbarten, das ist der nächsthöhere Skalenbereich, der nächstuntere, auch zumindest mit bestimmten Daten mit abdecke. Ein Beispiel dazu, wenn Sie sich mit dem Igel beschäftigen und zum Beispiel Telemetrie und die Ausnutzung eines Habitates ein bisschen nachvollziehen wollen, dann ist das schön und gut. Aber ich warne Sie davor, mit diesen Daten sozusagen eine Aussage über eine große Kulturlandschaftszone, zum Beispiel über die Apenninen, von denen diese Arbeit stammt, zu machen. Denn das Habitat von seinem Igel ist sicherlich nur Teil eines komplexeren hierarchisch genesteten Systems. Und da gibt es wahrscheinlich in seinem Ausschnitt, der größer ist, einige Igelhabitate, die nicht polygressen werden. Vielleicht ist der Igel dann ausschließlich auf diesen schwarzen, sprich gehölzreichen Flächen beschränkt. Der Fuchs hingegen ist indikativ für das ganze Mosaik, für diesen größeren Raum mit sehr viel komplexeren Mustern drinnen. Und die Spitzenart dieser Landschaft der Apenninen wäre dann der Wolf, der, wie Sie wissen, völlig andere Rahmenstücke hat. Das heißt, wir müssen das definieren, für wen, welche Fragestellung ist das sozusagen der geeignete Maßstab, den müssen wir entsprechend auch mit den geeigneten Daten bearbeiten. Vielleicht noch ein konzeptiver Aspekt, ich hoffe, der passt ein bisschen in den Rahmen dieser Gesamtlesung. Das mit diesen verschiedenen Maßstäblichkeiten, hat natürlich einen zutiefst funktionellen und ökologischen Hintergrund. Wir können sagen, die Welt auch betrachten als so ein System von ineinander geschachtelten Strukturen, die immer heterogener werden, je feiner ich sie betrachte. Angetrieben wird diese Heterogenität, diese räumliche Vielfalt von der Sonnenenergie, das wissen wir natürlich. Aber diese Sonnenenergie transformiert auf ihrem Weg durch die Landschaft, durch die Ökosysteme. Sie treibt zum Beispiel natürlich die Produktivität der Pflanzen an. Wir haben die Prozesse der Biomasseakkumulation, wir haben bestimmte Kolonisationsmuster von Pflanzen. Wir haben davon abhängig aber auch bestimmte Nahrungsnetze, Tier-Pflanzen-Interaktionen, die wiederum auf ihre Weise zur Komplexität, zur Steigerung von Innenstrukturen in der Landschaft beitragen. Und wir haben zum Beispiel dann einmal einen Regenwald hier, wo die Komplexität der Nahrungsnetze sehr, sehr groß ist. Wir haben auf einmal dann Disturbance, wir haben Störungsmuster, die dann wieder eingreifen in diese komplexen Netze und da wieder eigene Struktur schaffen und nicht zuletzt unten den Menschen, der da wieder seine eigene Art von Heterogenität in die Landschaft bringt. Wobei man hier mit wirklich betonen muss, das macht man nicht mehr mittlerweile mit Hilfe der Sonnenenergie, sondern wie wir wissen, zu unserem Leidwesen in der Ökologie sehr stark mit der Einsatz der fossilen Energie. Das heißt, vieles, was wir heute in Heterogenität in der Landschaft beobachten, gäbe es in dieser Qualität und Quantität nicht, wenn es diese Schmiermittel unserer Wirtschaft nicht in diesem Ausmaß gäbe. Diese Hierarchieebenen zwingen uns auch ein bisschen dazu, bestimmte Domänen zu unterscheiden, methodisch und arbeitstechnisch. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Finanzökologen wirklich im globalen Maßstab unbedingt zu Hause sind. Es gibt einzelne Arbeiten, die sicher auch globale Fragestellungen sich stellen, aber ich möchte mit dieser Grafik zumindest darauf aufmerksam machen. Das ist übrigens eine logarithmische Skala, die soll Ihnen die Zeit und die räumliche Skalierung näher bringen. Wir haben also sicher Prozesse, die laufen in langen Zeiträumen, aber auch in großen, auf sehr großflächig, zum Beispiel die Plattentektonik. Korrespondierend und so etwas der Biologie, in den Biologie des Forms, natürlich in der Entwicklung ganzer Biome, ganzer Lebensgemeinschaften und Ökosystemtypen. Da möchte ich jetzt kurz einmal unterschlagen. Sozusagen mittelmaßstäblich sind dann Prozesse, die mit Bodenbildung, mit klimatischen Schwankungen oder Wandel, etwa auch zum Beispiel im geologischen Zeitraum zumindest mittelfristigen oder kürzerfristigen Zyklen bei den Kalkzeiten zu tun haben. Da habe ich als Chaotic Response einfach eine Art Neubildung, aber auch Aussterbe. Prozesse, Art Wanderung, das ist die Arten sind ja mobil, zumindest die Tierarten, die Pflanzen auch ein bisschen, die wandern da ein bisschen über Augen herum. Es entstehen unbedingt neue Ökosysteme und Lebensräume, es entstehen neue Nischen, und es gibt natürlich ein Ecosystem Change, aber nicht unbedingt die Evolution gesamter Landschaften und Lebensräume. Die dritte Ebene, die steht im Moment in der Landschaftsökologie, glaube ich, im Zentrum. Was aktuelle Arbeiten betrifft, ist dann die, wo wir sozusagen eben diese Störungsmuster hauptsächlich bearbeiten. Das können lokale Störungsmuster sein, das können großräumige Störungsmuster sein, das steht sehr oft im Zusammenhang mit menschlichen Aktivitäten. Und die biologische Antwort darauf ist Sukzession, ist die Veränderung der kompetitiven Verhältnisse, die Veränderung der Produktionsverhältnisse in Ökosystemen. Also da greifen wir mit unseren laufenden Schussmustern eben sehr stark ein und daher ist das auch im Themenbereich der Landschaftsökologie sehr stark bearbeitet wird. Korrelierend mit diesen unterschiedlichen Zeitraumskalen haben wir natürlich auch ein ganzes Bündel von Methoden anzuwenden. Zum Beispiel haben wir, wenn wir Prozesse vom täglichen Free- und Aufdauzyklus etwa in einer praktischen Landschaft bis hin zur Vorstoß- oder Gletscherrückgang beobachten wollen. Da ist sozusagen das Point-Sampling immer noch eine Methode, die wir auf verschiedenen verschiedensten Maßstabsebenen erfolgreich durchführen. Wir können aber auch müssen, wenn man manchmal mit operativen Aufwand wirklich nur Punkte erfassen. Aber, wie gesagt, in der Landschaftsökologie ist fast wichtiger noch diese raumgreifende Arbeitsweise, nämlich kartieren oder, wenn man nicht direkt draußen sehen, in einer Art von Fernerkundung, zum Beispiel Luft- und Auswertung, oder dann das sogenannte Remote Sensing, darunter versteht man in den meisten Fällen die Aufzeichnung von Daten auf satellitengestützten Sensoren. Das müssen auch Flugzeuge, die dann die Erdoberfläche abscannen und elektromagnetische Signale aufnehmen. Und die erlauben eine thematisch einfach vielfältigere Auswertung. Es sind viel mehr Informationen, die man da zumindest theoretisch auswerten kann. Und vor allem auch in der räumlichen Abdeckung kann man da auch viel mehr tun. Da gibt es dann High Resolution und Low Resolution. Also zum Beispiel Low Resolution wäre dann der Delta-Satellit, der zwar alle paar Stunden große Räume, zum Beispiel ganz Europa, abdeckt, aber natürlich räumlich eine geringere Auflösung hat, während High Resolution Delta zum Beispiel der Alcanos wäre, also ein Satellit, wo Sie dann einfach Autos schon erkennen können. Dafür haben Sie nur alle zwei, drei Wochen ein Bild von einer bestimmten Wertgegend. Das ist sicherlich ein bestimmter Trade-off auch zwischen den Datenqualitäten. Ja, das kann ich vielleicht nicht sagen. Also zu speziell die klassischen Satellitbilddaten sind Landsat oder Spot heutzutage, aber dass man das vielleicht. Was mir aber wichtig ist, Remote Sensing-Daten spielen also in der Landschaftsökologie eine große Rolle. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass das natürlich sehr limitierend auch sein kann. Das ist ein ganz spezieller Ort, die Erde oder die Wirklichkeit zu betrachten. Wir können nicht mehr und nicht weniger tun, als sozusagen die biophysikalischen Eigenschaften der Erdoberfläche da aufzuzeichnen und die dann umgekehrt aus den Aufzeichnungen wieder herauszudestillieren. In den meisten Fällen braucht man einfach ein Bild aus diesen Daten oder Erdbilder in verschiedenen Kombinationen der Signale. Also ein Bild, das kann ausschauen, irgendwo hinhängen, schlimmstenfalls aufs Klo, wenn es nichts wert ist. Viel mehr wert ist die Bildinformation dann, wenn ich sie räumlich in homogene Teilbereiche zerlege. Homogen ist in diesem Fall gemeint in Bereiche, die also spektral von rückgestrahlten Signalen, das der Sensor aufgezeichnet hat, eben homogen sind. Dieselbe Infrarotstrahlung zum Beispiel aufweisen. Und das kann man auswerten, da kann man dem Computer einfach sagen, mit diesen Schwellenwerten zeichne bitte Ihre Grenzlinien ein, machen wir sogenannte Bildsegmente. Und jedes Segment ist sozusagen eine eigenständige Unit. Manche Segmente werden ähnlicher sein zu anderen, andere werden große Unähnlichkeiten aufweisen. Aber in dem Moment der Bildsegmentierung weiß ich nur, da gibt es Grenzen, gibt es also Diskontinuitäten. Der nächste Schritt, der dann zur Informationsgewinnung dienlich ist, ist, dass ich diese Segmente, diese homogenen Bildteile, dann weiter klassifiziere. Also bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel Landnutzung oder einfach biophysikalische Oberflächeneigenschaften, die kann ich diesen Bildsegmenten zuordnen. Ich weiß, Wasser hat eine bestimmte Rückstrahlungsqualität, hat eine bestimmte Chlorophyll natürlich hat eine bestimmte Eigenschaft, dazu absorbieren oder langwierige Strahlung zurückzustrahlen. Und aus diesen Eigenschaften kann ich dann rückschließen und sagen, okay, dieses Segment Wald, das sind dann natürlich volle Wasserkörper sein und so weiter. Also ich habe eine Klassifikation vorgenommen. Dann kann ich mir diese Bilder aber auch als Interpret, als Mensch, als Experte, als Expertin anschauen und mein Fachwissen, das ich zum Beispiel von der Region habe oder aus Büchern habe oder aus Datenwerken habe, einfließen lassen und etwas tun, was der Computer nie zusammenbringt, nämlich einen etwas synthetischeren Blick zu erzielen und besser zu synthetisieren, zum Beispiel Landschaften visuell abzugrenzen, Raumeinheiten, von denen ich weiß und auch von den Gewichtungen der Einzelkriterien, dass die sinnvoll zusammenpassen, also eine Landschaftsgliederung vornehmen. Und dann ist in den meisten Fällen, zumindest in Europa so, dass es eine Vielzahl von GIS-Daten gibt, also digitale Kartenwerke, wo dann Häuser drin sind oder Straßen oder Hochspannungsleitungen oder Naturschutzgebiete. Und diese GIS-Daten kann ich auch noch einmal dazu verwenden, zusätzlich zu dieser reinen biophysikalischen Klassifikation der Erdoberfläche eine neue Informationsquelle zu schaffen, die man dann zum Beispiel im Naturschutz oder in etwas zielorientierteren archäologischen Fragestellungen auswerten kann. Ich kann also aus dieser Landcover-Klassifikation so etwas wie eine gedruckte Termin oder eine Broader-Habitat-Klassifikation machen. Ich kann dann viel gezielter auswerten, wo sind Naturschutzvorflächen wichtige Flächen. Oder wo sind für die Landnutzung besonders heikle Flächen zum Beispiel? Ja, das wäre also dann die Schnittstelle zur Naturschutzforschung. Die möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil ich genau an dieser Schnittstelle arbeite. Also, der Satellit selber sieht das Schneehund nicht. Aber wenn man intelligent mit den Daten, die er uns zur Verfügung stellt, arbeitet, dann kann man so weit kommen, prädiktiv vorherzusagen oder prädiktive Karten zu erstellen, die einem doch eine gute Information darüber liefern, wo das Schneehund mit höchster Wahrscheinlichkeit anzutreffen ist. Nur so viel, wenn man oft hört, ja, Limitierungen des Edelweiß oder wie gesagt, der Schneehund ist ja natürlich nicht abgebildet. Aber es gibt mittelbare Möglichkeiten, diesen Objekten, den Tieren und Pflanzen da auf die Spur zu kommen. Gut, es ist halb, ich glaube, also eine Viertelstunde hätte ich noch, oder? Aber das soll ich. Das ist eben die Frage, wie gesagt, beide Fallstudien schaffe ich sicher nicht. Wir können es entweder so machen, ich lerne irgendwas dazu, dass Sie mich fragen, oder ich kann Ihnen eine dieser beiden Fallstudien ganz kurz vorstellen. Wenn Sie Letzteres wünschen, dann müssen Sie nur mal sagen, welche von beiden. Also Sinus wäre das Projekt, das sich mit der Verwendung von Landschaftsdaten als Nachhaltigkeitsindikator beschäftigt. Und das ÖPOL steht für das österreichische Programm für umweltgerechte Landwirtschaft. Und das habe ich die Ehre gehabt zu evaluieren, so also Teilaspekte davon. Das ist ein anderes Anwendungsbeispiel, so können Sie es aussehen. Zur Meinungsbildung, wer ist für Sinus? Gegenfrage, wer ist für die Landwirtschaft, das Ölpol? Leider die Minderheit, aber ich kann in der Diskussion auch noch etwas dazu erzählen. Gut, Sinus, ich muss noch kurz versuchen, wer das ist. Ist das jetzt das Sinus? Okay. So, Sinus. Die Frage, die wir in diesem Projekt gestellt haben, ist, ob man Nachhaltigkeit messen kann. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sind rasch darauf gekommen, dass das eigentlich nicht möglich ist. Das wird Sie nicht wirklich verwundern. Was wir aber glauben, doch geschafft zu haben, die Nichtnachhaltigkeit von bestimmten Landnutzungsmustern in der Agrarlandschaft sichtbar zu machen und damit auch zu bewerten. Und das basiert auf einer einfachen Beobachtung, die ich Ihnen eh schon ein bisschen näher gebracht habe, nämlich, wenn wir in einem gegebenen Naturraum, zum Beispiel hier Beispiel Seewinkel, eine halbnatürliche Landschaft haben, eine Landschaft mit relativ vielen naturnahen Landschaftselementen, zum Beispiel diese Salzlagen und die darum herum befindlichen Hutweiden, kleinen Salzsümpfe. Wenn ich so eine Landschaft anschaue, dann stelle ich fest, da gibt es sehr viel unregelmäßige Gestalten, sehr viel Komplexität auch in der Geometrie. Auf der anderen Seite, im östlichen Seewinkel, in derselben Landschaft, wo sozusagen im selben Naturraum, das geoökologisch, klimatisch sehr, sehr ähnlich ist, schaut die Landschaft einfach anders aus. Sie ist intensiv genutzt, es gibt keine mehr, es gab sie früher. Es gibt, ungeachtet der verschiedenen Bodenqualitäten, eine einzige Nutzung, nämlich den Ackerbau und der in diesem Flottparzellen. Also es gibt da gute Gründe anzunehmen, dass Landschaftsstruktur sich eignet, diesen Gradienten der Nutzungsintensität und der Überformung und des Oberschutzes, der Überformung von Landschaft und des Oberschutzes hier festzumachen, indem man die Landschaftsstruktur misst. Und ich habe Ihnen schon gesagt, das Paradigma, unter dem wir da arbeiten, ist das bislang sozusagen so etwas ist wie eingefallene Prozesse, vor allem Energiekaskaden und Stoffflüsse. Ganz besonders gilt es, wenn man sich anschaut, den Einsatz von fossiler Energie, auch besser habe ich schon gesagt, je höher der ist, desto weniger komplex sind die Landschaften. Also dieser exzessive Gebrauch, Verbrauch dieser Ressourcen führt einfach zu einer Versimplifizierung der Landschaft. Und das Dritte ist, diese Erkenntnis gewinnt man nur dann, oder man kann es nur dann operativ in einem Indikatorensystem umarbeiten, wenn man das auf mehreren Skalenebenen tut. Ganz konkret, das haben wir in diesem Projekt namens Sinus, das war das Akronym dieses Forschungsprojektes, gemacht. Wir haben in Österreich uns 200 Landschaftsstichproben ausgesucht, die wir repräsentativ gesampelt haben, also randomisiert und stratifiziert, weil Österreich zuerst geteilt in verschiedenen Naturräumen, dann aus diesen Naturräumen Zufallsproben genommen. Das waren so einmal ein Quadratkilometer große Landschaftsmittel, die haben wir uns sehr genau angeschaut, also kartiert. Wir haben da eine Wissensbasis erstellt, die beschreibt den Zusammenhang zwischen der Struktur, die wir kartiert haben, und bestimmten Prozessen, die mit der Landnutzung, also ein Beispiel davon. Und das ist so statistisch korreliert. Wir haben zum Beispiel Rangkorrelationen gerechnet und haben festgestellt, ja, eben diese Geometrie hängt zusammen mit Intensität der Landnutzung. So weit, so gut. Für 200 Stichproben von Österreich haben wir das also gewusst. Aber die Aufgabenstellung war ja doch, eine Karte zu machen, wo ganz Österreich drauf ist und wo es möglichst keine weißen Flecken gibt. Das heißt, das Integrated Assessment kann ich einmal österreichweit mit diesen Stichproben alleine nicht machen. Ich brauche irgendeinen Vehikel zur Extrapolation. Also eine klassische Situation in der Landschaftsökologie, ich muss extrapolieren auf größere Räume hochrechnen. Da kommt natürlich der Moment, wo die Fernerkundung uns beispringt. Wir haben Satellitenbildplatten gehabt, die Kollegen von der BOKU, vom Institut für Fernerkundung, Vermessungswesen und Landinformation haben uns das gemacht. Eine Klassifikation eben dieser Satellitenbilder und eine Erstellung eines Landcover-Bodenbedeckungs- oder Landbedeckungsdatensatzes. Wir selber als Experten für Ökologie haben uns dann hingesetzt und haben aus Satellitendaten dann eine Typisierung von Landschaft gemacht, eine visuelle Abgrenzung. Weil das waren nämlich dann die Raumheiten, für die wir dann zum Beispiel diese Erkenntnisse jeweils in Regeln gegossen haben, angewendet haben. Es macht ja keinen Sinn, eine Almlandschaft mit dem Achfeld zu vergleichen, was nachhaltig ist. Da muss man sinnvollerweise, das sagt ja der Hausverstand, eben unterschiedliche Regeln anwenden. Und das haben wir eben mit Hilfe dieser Stratifizierung in Kulturlandschaftstypen gemacht. Sie können mir glauben, das war viel Arbeit. Das waren etwa 3 Menschjahre und daraus sind 2 Jahre lang ungefähr 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich gegangen und gefahren und haben da Daten erhoben. Und die BOKU-Gruppe hat auch dieses halbes Jahr an diesem Datensatz gearbeitet. Also da gibt einiges an Ressourcen drauf. Und dann, wenn man das zusammenführt, kann man das in die Kriterien durchführen. Die Frage ist nur wie. Bleiben wir uns jetzt einmal ganz kurz bei dieser lokalen Datenbasis, also für diesen ersten Strang. Wie gesagt, das ist ein repräsentativer Datensatz, das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist in der Ökologie so oft unterbelichtet, wenn wir uns nicht sozusagen bemühen, da wirklich Stichproben so zu ziehen, dass sie nachher auch extrapolierfähig sind, also die zufällig entnommen sind oder für bestimmte homogene Raumeinheiten getrennt aufgenommen werden, dann ist das schwierig. Wenn man sich zuerst Österreich in verschiedenen Themenkarten zerlegt, von der Geologie über das digitale Höhenmodell, und haben das alles verschnitten und haben dann so GIS-Typen, 8 sozusagen künstliche Landschaftstypen der Computer erzeugt. Aus diesen 8 Klassen haben wir dann jeweils Stichproben auf Luftbilder ausgewählt. Diese Luftbilder haben wir dann interpretiert und haben pro Luftbild 2 Quadranten für die Kartierung ausgewählt. Also eine randomisierte Stichprobe kann. Und auf dieser Stichprobe ist dann ein kartiert worden. Das waren im Summe so 200, 160 waren tatsächlich randomisiert, 40 waren subjektiv. möchte ich da vollständig dazu sagen. Kartiert haben wir das, das haben wir glaube ich schon kurz gesehen, also wir haben Landnutzung erhoben, aber viele andere Attribute auch noch. Es ist dann eine Datenbasis entstanden mit vielen tausenden Polygonen oder Landschaftselementen. Jedes davon ist mit 20, bis zu 20 Attributen beschrieben. Und es ist mir aber wichtig zu sagen, dass diese Methodik nicht ausschließlich in unserer Liste gewachsen ist, sondern das sind wir sozusagen gefolgt, Ansätzen, die wir in England schon seit 40 Jahren sind, mit dem Campus Health Survey. Auch in anderen EU-Staaten versucht man mit wechselndem Erfolg, weil das in der Finanzierungsfrage ist, so ein Programm laufend durchzuführen. Die Hämorrhopie ist eines der Attribute gewesen, vielleicht noch anders zur Diskussion nachher, das uns da besonders am Herzen war. Also neben der Landnutzung und diesen verschiedenen Störungsmustern oder Environmental Resource Patches und anderen wie mehr, haben wir uns auch erdreistet sozusagen festzulegen als Experten, wo ist mehr und wo ist weniger Natur in der Landschaft. Das ist nämlich schlicht und einfach das Konzept der Hämorrhopie. Hämorrhos heißt gezähmt auf Griechisch, Bios ist das Leben, wie Sie wissen. Also wir haben uns gestattet, eine Aussage darüber zu machen, wie gezähmt die Natur dort aussieht. Zum Beispiel kann man das tun mit Indikatorarten. Wenn man so ein Feld rein versichert und man sieht eine erdefreundliche Form, das sind bestimmte Arten, die das erhält, was dort vorherrschen und sagt, die integrationsökologische Kenntnis Österreichs sofort, aha, da ist was passiert, da ist wahrscheinlich irgendwann einmal ein Feuermanagement gemacht worden, das ist ein relativ mächtiger Einfluss, es ist eine hohe Störung vorhanden, aber immer noch dichte Vegetation und daher bezeichnen wir das dann als Eugenerob oder sozusagen stark von Menschen verändert. Es gibt aber aus Naturschutzsicht viel Schlimmeres. Es gibt auch Ackerreine, wo man außer einigen wenigen Arten, die etwa von Eugenerobereien sozusagen weg, also herausselektiert würden, das die wenigen Arten sagen, die das ausfalten, gibt es also dort sehr stark veralgerte Situationen und da sagt einem dann das Fachwissen, ja, das ist noch viel, viel stärker beeinflusst, das ist also viel stärker hämorrhoid, also polyhämorrhoid. Aber Gott sei Dank gibt es auch diese Fälle, zum Beispiel im Waldviertel, und diese historische Wachstumsbegründung, es gibt noch zahlreiche Ackerreine, die artenreich sind, wo das Störungsregime milder ist, wo man auch für artenreichere und den klassischen Wiesentypen ähnlichere Verhältnisse vorfindet, wo auch geringere Nährstoffeintrag stattfindet. Das wäre dann Beta- oder Meso-Hämorrhoid, was halb natürlich. Auf diese Weise kann man Hämorrhoidkarten erstellen. Das sage ich deswegen, weil Hämorrhoid war jetzt ein wichtiger Gradmesser auch für diese ökologische Nachhaltigkeit. Und da ist mir wichtig zu betonen, dass wir nicht ausschließlich die Hämorrhoid verwendet haben, sondern die Kombination aus der Struktur, der Geometrie der Landschaft und der Naturnähe. Diese Kombination war sozusagen der Schlüssel, ja, ich hoffe zum Erfolg, zu sagen zu können, zum Erfolg dieses Projektes. Denn es ist doch ein Unterschied, ob ich bei denselben, ungefähr denselben Flächenbilanzen, ne? Das Orangene, zum Beispiel Polyhämorrhoid, das ist ungefähr gleich in diesen beiden Landschaften. Aber in einem Fall ist das Polyhämorrhoid, also sehr naturferne Flächen, sind groß und zusammenhängend. Im Falle von Waldviertelkulturlandschaften sind diese Flächen immer wieder unterbrochen durch naturnähere Hilfe. Und vergessen, den Schatz zu stecken. Das ist ein bisschen wieder aufregend. Nicht sofort, oder? Ja, schau, wird fortgesetzt. Achso, das sieht man da. Das steckt wieder dort ein, wo er mich verlassen hat. Oh, gut. Okay, Kombination Landschaftsstruktur, Landnutzungsintensität, Hämorrhoid. Ich habe ja auch schon gesagt, dass man das statistisch bearbeitet, aber das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Also der Zusammenhang zwischen der Gestalt oder der Geometrie von Landschaft und Hämorrhoidbindung zur Sintexität ist das statistisch in Form von Korrelationen belegt worden. Gehen wir zu diesem unteren Strang, diese Fernerkundungsschiene, was haben wir da für Daten verwenden müssen? Wenn man sich einerseits diese Satellitenbilder zuerst einmal radiometrisch kalibriert, hergerichtet und bearbeitet, dann haben wir diesen Druck hat das gemacht, der Professor Schneider, dann haben wir diese Segmentierung durchgeführt, das lernen wir, und Schneider und Kollegen haben dann auch eine Klassifikation gemacht, und zwar eine Supervised, das heißt, bei denen auch so Trainingsdatensätze mit ein, und bringt diesem Algorithmus auch ein bisschen bei, wie er das zu tun hat, damit die Fehler möglichst gering ausfallen. Und dann steht dann eine Webkameradatensatz für ganz Europa, für ganz Österreich. Ganz Europa geht es mir ja momentan auch in Europa, weil ich ziemlich arbeite. Und was mir da wichtig ist, wir haben also geometrische Objekte, also Dinge, die der Realität sehr nahe kommen, keine Bildgipfel, sondern wirklich homogene Raumeinheiten, die man auch draußen finden kann. Und diese geometrischen Objekte, diese Landschaftselemente, wie man auch sagen könnte, sind jetzt mit spektralen Eigenschaften charakterisiert und gleichzeitig auch mit geometrisch. Das heißt, wir haben ungefähr dieselbe Datenqualität wie von der Geländekarte. Wir können also mit Recht die beiden Datenstrukturen zusammenfügen. Das haben wir auch gemacht. Zuerst einmal haben wir also das Teilprodukt, so eine Landkarte erstellt. Bevor man diese Zusammenführung macht, haben wir was anderes gemacht, nämlich Österreich, wie gesagt, visuell auf Satellitenbildern eingeteilt in Landschaftstypen. Es sind 47 Kulturlandschaftstypen dabei entstanden, 16.000 Einzellandschaften. Und die Idee war, dass das meaningful, ecologically meaningful Units sind. Das heißt, so eine Einheit zum Beispiel sollte einigermaßen einheitlich, was Boden, Relief und Landnutzung betrifft, sein. Und sich unterscheiden von dem Wald, von dem Flusstal hier und ähnliches mehr. Das sind unsere Referenzeinheiten, auf die wir dann die Indikatoren ziehen. Auch diese Daten haben wir als Karte dargestellt, also die Karte der Kulturlandschaften, ist übrigens in einem Spin-off auch für den Schulprojekt für den Unterrichtsgebrauch aufgeführt worden. Ja, wie führt man das jetzt zusammen? Das ist eigentlich die Frage, die ich immer noch schuldig bin. Da gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Das erste ist, ganz banal, man nimmt die Daten der Geländeerkundung her. Das sind einzelne Attribute, wie zum Beispiel die Fragmentierung der Landschaft, und das rechne ich einfach hoch. Also ich habe einen Quadranten, oder ich habe eine 10 Quadranten, die ich aus Ackerbaulandschaft genommen habe, und da habe ich ein bestimmtes Muster von Versiegelung. Und dann sage ich, okay, das ist die Stichprobe für meine Grundgesamtheit aller Ackerbaulandschaften und rechne das einfach hoch. Der zweite Approach war, dass ich Expertenwissen besitze und dieses im quasi Logic-Algorithmen gieße und auf Fernerkundungsdaten anwende. Das heißt, ich habe aus meiner Geländekartierung Expertenwissen Beobachtungen gemacht, mache einen Algorithmus drauf, in dem Fall mit Hilfe der Quasi-Logic, und wende diesen Algorithmus auf die Satellitenbilder. Der dritte Ansatz war, ich mache ein statistisches Verfahren, dass wir die Geländedatenerhebung und die Fernerkundungsdaten zusammenführen. Ich mache sozusagen eine Regression, weil dann spiele beide Daten aufeinander statistisch ab. Wir haben alle drei Dinge gemacht. Zuerst einmal diese direkte Methode, auch die hat ihren Reiz und ist für bestimmte Politikfelder sinnvoll, anstatt. Wir haben die Indikatoren, die wir auf die Weise bekommen haben, RESOS genannt. Regional Indicators, also keine Land Use. Zum Beispiel die Fragmentierung Österreichs durch Straßennetze ist so ein Indikator gewesen, den wir hier abgebildet haben. Wir haben das im GIS so gemacht, dass wir nicht einfach nur eine Straßenkarte angeschaut haben und gerechnet haben, sondern wir haben uns natürlich auch überlegt, dass zwischen den Straßen eventuell Berge sein können und damit die Fragmentierung anders zu bewerten ist, vielleicht weniger schlimm ist, wie dem auch wir haben die Real Pass Distance mit Hilfe eines digitalen Geländemodells zu berechnen. Kommt zum Beispiel so eine Karte raus, wo man das den Hohen das hohe Ausmaß der Fragmentierung bestimmter Landschaften, etwa in Wien oder hier zentral um St. Pölten und andere Gebiete, sehr augenscheinlich festmachen kann. Das ist ein sehr direkter Indikator. Das sagt auch was über Nachhaltigkeit aus, aber wir waren ein bisschen an der Magic Number sozusagen interessiert, an einem hochaggregierten Indikator. Man kann diesen Indikator auch umdrehen und zum Beispiel die Remoteness rechnen, also die Entfernung von der Straße betonen in diesem Algorithmus. Wenn ich das tue, kriege ich die ruhigen, relativ wildnishaften Landschaften Österreichs heraus. Und wunderbarerweise korreliert das auch sehr schön mit den Fundpunkten, Beobachtungspunkten von Braunbären oder anderen sehr sensiblen Tierarten. Das heißt, da haben wir das ein bisschen auch bestätigt bekommen. Jetzt aber zu diesen etwas komplexeren Indikatoren, diesen hochaggregierten. Der eine Weg war, wie gesagt, die Formulierung von Wissen in Form von quasi Logic-Algorithmen. Und dann haben wir das ausgedrückt in einer Karte, die Berechnung ist auf Quadratkilometer großen Landschaftszellen erfolgt. Wie schaut sowas in der Praxis aus? Ich habe zum Beispiel wieder dieses klassifizierte Satellitenbild, diese Landkarte. Und dann sage ich, das ist ein Ackerbaugebiet. In diesem Ackerbaugebiet ist jede Laubwaldinsel hoch willkommen, das ist ein Beitrag zur Bodennachhaltigkeit. Die hat sozusagen positive landschaftshaushaltliche Wirkungen. Also wenn die auftritt, dann ist Nachhaltigkeit hoch. Und Fuzzy Logic hat den Vorteil, dass ich diese verbalisierten Regeln auch leicht mathematisch formulieren kann. Oder ich kann sagen, das ist ein Tiefland, wenn dort Lichtenförster auftreten, ist es sicher kein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Oder ich kann sagen, wenn die Versiegelung zu groß ist, ist es auch kein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Oder ich kann sagen, wenn die Ackerflächen zu groß sind, nicht unterbrochen sind durch andere Strukturen, ist es für die Nachhaltigkeit auch nicht ein positiver Beitrag. Das ist ein ganz einfaches Set. Wobei am Ende des Tages eine riesen Liste, eine riesen Tabelle von vielen Regeln für alle 47 Landschaften und 50 Landkammerklassen zu erstellen war, das man natürlich gelangt. Und das ist auch nicht ganz frei von Fehlern. Das Resultat ist dieses hier. Dargestellt ist die Zugehörigkeit von Landschaftszellen zur Klasse hohe Nachhaltigkeit. Die grünen Landschaften sind eigentlich die nachhaltigeren. Wir waren mit diesem Ergebnis nicht mehr zufrieden. Wir haben als Ressourcenführung für den Projekt das leider nicht mehr sozusagen weiter verbessern können. Ich möchte nur so viel sagen, dass die Steiermark hier so gut wegkommt, hat der Realität nicht so viel zu tun, sondern eher mit der Qualität unserer Daten. Ansonsten würde ich schon sagen, dass das Bild ein ganz gutes ist hier. Der Lexus-Approach war der statistische Ansatz, der hat wesentlich bessere Ergebnisse geliefert, sondern Leidwesen, weil ich habe diese Quasi-Logic-Anwendung sehr gut gefunden, sehr praktikabel, aber ich muss auch daran arbeiten. Was ist da passiert? Wir haben, wie gesagt, die Stichproben gehabt und dort die Hämorrhagie erhoben und dann haben wir den Zusammenhang, der dort der Stich gegeben hat, zwischen Struktur und Matrix-Intensität mit einem ordinalen Revisionsmodell auf die Fernerkundungsdaten angewendet und haben dann am Ende des Tages für jede Kilometer große Landschaftszelle Österreichs einen bestimmten Wert herausbekommen. Jetzt ist aber der springende Punkt der. Diese Werte waren relativ richtig, und zwar richtig nur immer für bestimmte Landschaftstypen. Wir haben also hier nicht den Fehler gemacht, das Machfeld im Wienerwald zu vergleichen, nämlich direkt zu vergleichen, sondern wir haben gesagt, bitte mach die Kalkulation, stell dir das Modell für alle Machfeld-ähnlichen Landschaften aus, macht die Kalkulation für alle wiederwaldähnlichen Landschaften und so weiter. Also es war eine Vielzahl von Modellen, also 47 verschiedene Modelle zu erstellen. Und wir haben die relative Abweichung von der durchschnittlichen Hämorrhagie dieser Landschaft als Nachhaltigkeitsmittelwert sozusagen definiert. Dann kommt diese Karte heraus, die gibt, wie gesagt, aus meiner Sicht ein besseres Bild. Das sind die Problemzonen, da ist der Standard Produktion und Landschaften durchaus zu erkennen. In manchen Fällen, etwa in dem Waldviertel oder auch über in der Steiermark, ist es ganz einfach so gewesen, dass die Eingangsdaten, nämlich der Landsat GM, dieser Satellitenbild, dieser Satellitensensor, der war einfach zu grob, der war 30 mal 30 Meter Grundauflösung, der hat noch vieles an Informationen nicht gehabt, was wir zur richtigen Einstufung dieser sehr kleinteiligen Landschaften in Wirklichkeit gebraucht hätten. Das ist die Erklärung, warum im Balkan zum Beispiel ein relativ niedriger Wert rausgekommen ist und in der Steiermark ein tendenziell zu hoher. Aber dennoch, in Summe, ist das Bild sicher nicht ganz falsch. Okay, das war jetzt wirklich im Weltzugstempo eines dieser Fallstudien. Ich hoffe sehr, ihr habt sie nicht überfordert, sondern ich denke, ihr habt auf dieses Fachgebiet neugierig gemacht. Danke.